Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Miriam Schärf, SPD-Politikerin und Oberbürgermeisterin der Stadt Wuppertal.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Ich bin Markus Schlomski, Arbeitsdirektor der WSW und freue mich auch wieder sehr, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es um den lokalen Wandel und darum, wie wir damit im Alltag umgehen. Städte, beispielsweise wie Wuppertal, stehen in diesen Zeiten besonders unter Druck. Es geht um Wohnraum, Mobilität, Energie, Arbeitsplätze, Schulen und so weiter. Also lauter spannende Themen. Gleichzeitig verändert sich aber auch die Erwartungshaltung, die Gewohnheiten im Zusammenhalt und in dem Zusammenleben vor Ort. Wir wollen darauf schauen, was dieser Umbruch konkret mit dem Stadtleben macht und wie Politik, Verwaltung und Gesellschaft gemeinsam damit umgehen können. Um diese spannenden Themen haben wir heute einen ganz tollen Gast bei uns, Miriam Schärf, Oberbürgermeisterin der Stadt Wuppertal. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Hallo auch von meiner Seite, Miriam. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir haben auch wieder, das ist auch schon ein bisschen Tradition, einen Wein mitgebracht. Wir trinken ja immer gerne auch ein Glas Wein mit unseren Gesprächspartner und Partnerinnen. Heute ein Weißwein, ein Sauvignon Blanc aus Frankreich. Jetzt ist die Frage, das wissen wir immer vorher nicht, magst du überhaupt Wein? Und wenn, findest du auch mal Gelegenheit, mal in Ruhe ein Glas Wein zu trinken in dem Job?
Also ich mag Wein, tatsächlich mag ich Weißen auch lieber als Roten.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, das Alter, der Rote, den vertrage ich auch gar nicht mehr so gut. Aber Weißwein mag ich und trinke ich aber nicht mehr so oft. Meistens komme ich nicht dazu. Aber ich freue mich immer mal, wenn ich dann doch die Zeit finde, ein Gläschen zu genießen.
Super.
Perfekt. Auf euer Wohl. Und schön, dass du da bist. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Prost. Miriam, bevor wir einsteigen, stellen wir immer ein paar persönliche Fragen der jüngsten Oberbürgermeisterin Deutschlands. Magst du den Titel eigentlich?
Es geht so, weil ich tatsächlich ganz oft auf mein Alter angesprochen werde und
das
die
nervt,
Menschen bei
ne?
mir immer besonders oft feststellen, dass ich ja noch ganz jung bin.
Okay, aber dann lassen wir das weg. Also, was war denn dein erster Job und was hast du daraus fürs Leben gelernt?
Ja, das ist jetzt immer die Frage der Definition des ersten Jobs. Also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich in meiner Jugend nicht arbeiten musste. Ich bin privilegiert aufgewachsen, ich
cool.
gestehe es.
Kein Ferienjob?
Kein Ferienjob, nichts. Und ich habe in meiner Ausbildung das erste Mal gearbeitet. Da habe ich mein eigenes Geld dann verdient. Deswegen in der reinen Lehre wahrscheinlich zählt das als erster Job. Nichtsdestotrotz, meine Eltern, die hatten eine eigene Gebäudereinigung. Wenn es dann mal notwendig war, bin ich da auch mal mitgefahren. Und dann habe ich auch im jugendlichen Alter mal beispielsweise in Kindertagesstätten auch die WCs mal mitgereinigt oder ähnliches. Und ich glaube, dass sowas erdet. Aber insgesamt habe ich eigentlich bei meiner Ausbildung dann richtig wirklich gearbeitet, auch mal durchgängig. Hat immer viel Spaß gemacht und gelernt habe ich da einiges. Ich habe immer viele Workshops und Seminare gemacht und habe dann immer für mich auch versucht herauszufinden, was nehme ich für mich mit. Weil das ist ja immer so eine persönliche Entscheidung. Und ich habe tatsächlich bei einem Seminar mitgemacht, da ging es so um Schubladendenken. Da hat man eine Situation präsentiert und dann mussten eben die Workshop-Teilnehmer überlegen, was kann bei dieser Person los sein, dass eben dieses Ergebnis gerade so da war. Und dann hat man halt eben festgestellt, dass man dann oft auch drüber nachdenkt, dass was Schlechtes gerade dahinter stecken muss, Absicht oder irgendwelche Intrigen. Und die Realität ist aber vielleicht ganz oft eine andere. Und das hilft mir heute auch als Oberbürgermeisterin noch sehr stark, weil ich eben, wenn irgendwas passiert, ich bewerte das nicht immer sofort, sondern ich versuche immer nochmal den Schritt zurückzugehen und drüber nachzudenken, was ist da jetzt wirklich der Hintergrund an einer bestimmten Situation bei Handeln von Personen oder ähnliches.
Mhm. Super, mit deiner Erfahrung von heute und wenn du auf deinen Weg schaust, von der Unterstützung deiner Eltern bei der Reinigung der Kindertagesstätte, bis heute, gibt es irgendwas in deinem beruflichen Weg, wo du sagst, das würde ich heute mit der Erfahrung von heute anders machen?
Tatsächlich würde ich das nicht anders machen. Also ich habe ja nicht so viele Stationen in meinem Berufsleben gehabt, bis ich jetzt Oberbürgermeisterin geworden bin. Das ist das Vorteil, wenn man dann die jüngste Oberbürgermeisterin in Deutschland ist.
Also
genau. Aber ich habe mich bewusst für eine Ausbildung nach der Schule entschieden und ich würde es genau wieder so machen, weil ich war einfach schulmüde und wollte nicht an eine Uni gehen, trotz Abitur. Und ich wollte einfach wirklich arbeiten, mein eigenes Geld verdienen, selbstständig werden und habe dann im Nachgang zu meiner Ausbildung studiert, weil ich dann eben diesen Job so toll fand insgesamt und mich da auch weiterbilden wollte. Ich war ehrgeizig, zielstrebig und wollte dann auch weiter nach oben kommen. Also war eben ein Studium Voraussetzung für so etwas und hatte eben einfach das Glück, dass ich dann vielfältige Aufgaben übernehmen durfte, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun hatten, was ich ursprünglich gelernt habe. Das war dann eben der Teil, wo ich auch IT schon bei meinem ersten Arbeitgeber machen durfte. Bin ja dann auch gewechselt und habe da von einer ganz anderen Brille aus nochmal ganz viele Dinge mit Projektmanagement oder ähnliches mitbekommen. Und alles das, was ich in meinem Berufsleben damals gemacht und gelernt habe, das brauche ich jetzt als Oberbürgermeisterin. Also das ist einfach...
Optimal gelaufen.
Genau, optimal gelaufen.
Sehr gut.
Du bist ja Wuppertalerin durch und durch.
Mhm.
Und mal unabhängig jetzt von Wuppertal als Ort, aber vielleicht ist es auch in Wuppertal, gibt es einen Platz, einen Lieblingsplatz in deinem Leben? Insbesondere jetzt, du hast ja 7 Tage die Woche von morgens bis abends, strömt da was auf dich ein, du musst viel kommunizieren, viel aufnehmen. Ist ja vielleicht in Wuppertal, vielleicht auch nicht, aber wo kannst du abschalten?
Also ich halte mich sehr gerne im Burgholz auf, also aus vielfältigsten Gründen. Meine Tochter hat da Fahrradfahren gelernt.
Kannst du das ein bisschen erklären für die, die nicht aus Wuppertal kommen?
Genau, Burgholz. Das ist ein Waldstück, nenne ich das jetzt einfach mal. Da führt die Samba-Trasse von Kronberg runter bis zum Zoo. Mhm. Kann man schön lang fahren, aber man kann da eben auch in den Wald reingehen. Und wenn man da das gemacht hat, dann hört man nur noch Vogelgezwitscher. Und da sind auch gar nicht so viele Menschen unbedingt unterwegs, weil da so viele Spazierwege entlang führen. Trotzdem gibt es dann eben verschiedenste Gaststätten, wo man dann einkehren kann und einfach auch mal ein alkoholfreies Radler oder auch mit Alkohol genießen kann. Oder in den Waldstücken sind tolle Lokalitäten, wo man dann einfach die Sonne genießen kann oder ähnliches. Und das mache ich auch heute noch als Oberbürgermeisterin äußerst gerne, auch wenn ich das ein oder andere Mal öfter erkannt werde.
Wenn du auf unsere Stadt schaust, Wuppertal als Großstadt ist ja auch vielleicht ein bisschen auch als Beispiel zu sehen, auch für andere Städte, die in ähnlicher Situation sind und vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wo spürst du bei diesen Städten oder auch von mir aus dann in Wuppertal beim Alltag der Menschen, wo nimmst du die Veränderung oder diese Herausforderung bei Wohnen, Mobilität, Energie, soziales Miteinander, Migration, was auch immer, was nimmst du da am stärksten wahr oder wo empfindest du, da spürt man, da verändert sich gerade was?
Das ist das Spannende an Politik, weil das kann man gar nicht thematisch eingrenzen. Veränderung findet in jedem Themengebiet statt.
Ja.
Also wenn man jetzt an das Thema Wohnen denkt, dann ist das beispielsweise, dass zentrale oder innerstädtische Wohngebiete, die werden immer attraktiver für Menschen auch in Wuppertal, dass sie da wohnen wollen. Dieses urbane Lebensgefühl, was man zum Glück in Wuppertal so oder so haben kann. Und eine Herausforderung, vor der wir da an der Stelle auch noch stehen, was ist denn mal, wenn die Boomer-Generation ihre Häuser zukünftig verkaufen muss oder verkaufen wird zwangsweise, die dann eher in den Randgebieten stehen unter anderem. Also und das ist dann immer so ein Spagat, den wir in der Politik gehen müssen zwischen, wir haben Wohnraummangel, aber da ist vielleicht auch in der Zukunft Wohnraum, der frei wird. Dann geht's weiter beim Thema Energie. Also auch da spürt man, dass immer mehr Menschen in Wuppertal auf Wärmepumpen umsteigen oder Photovoltaikanlagen sich auf das Dach machen. Das war früher ja undenkbar. Mhm. Und im Bereich Mobilität finde ich, ist das auch sehr stark, weil auf der einen Seite, ja, das Auto ist immer noch Hauptverkehrsmittel, auch Lieblingsverkehrsmittel der Wuppertaler und Wuppertalerinnen. Nichtsdestotrotz wird sich vielfältiger. Es gibt immer auch mal wieder neue Sachen, wenn man an E-Scooter beispielsweise denkt, die dann plötzlich da waren und genutzt werden. Viele Menschen, die nutzen auch verschiedenste Verkehrsmittel. Die nehmen dann vielleicht auf der einen Seite, um zur Arbeit zu fahren, das Auto, aber in ihrer Freizeit nehmen sie vielleicht auch mal gerne den Bus, fahren Fahrrad oder nutzen dann eben auch unterschiedliche andere Verkehrsformen, die wir zur Verfügung stehen haben. Und genau das ist halt eben die Herausforderung, die wir haben, dass eben die Straßen in der Vergangenheit für Autos gebaut wurden. Und jetzt fangen wir eben an, die so umzubauen, dass sie für alle Verkehrsformen nutzbar sind, damit eben alle Menschen was davon haben.
Du hast jetzt schon viele, viele Punkte dazu angesprochen, wie Mobilität, Wohnen und Energie. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere. Durch deine Gespräche, du bist ja unglaublich viel in der Stadt und triffst auf Menschen unterschiedlicher Couleur. Nehmen die Menschen das alles, diesen Wandel als Fortschritt wahr oder fühlen viele sich auch ein bisschen bedroht und sind ein bisschen ängstlich und wissen nicht genau, was passiert? Was muss ich mit meiner Wohnung machen? Ist das eher eine Bedrohung für mich oder ist das etwas, wo es mir einfach fällt, als Mensch zu sagen, ja, das ist ja genau der richtige Weg?
Also das wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt ja solche und solche Menschen. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die blicken da sehr gelassen dem entgegen, die vielleicht auch ein besonderes Interesse an bestimmten Themen haben und die da sich mitentwickeln, selber vielleicht sogar Ideen entwickeln, um den Fortschritt voranzutreiben. Und dann gibt es aber eben auch einfach Menschen, denen ist das zu viel auf einmal. Und da müssen wir eben auch als Politik aufpassen, dass wir diese Menschen, denen das zu schnell geht, dass wir die nicht abhängen, dass wir den Menschen erklären, was da passiert, was wir vorhaben, was die Zielsetzung ist, was aber auch der Mehrwert für diese Menschen ist und dass wir eben ein Tempo finden, was für die meisten Menschen in Wuppertal passend ist, wenn wir einen Wandel angehen und nicht, dass wir Menschen, die vielleicht ein bisschen ein anderes Grundverständnis haben, dass die immer in 100% der Fällen abgehangen werden, weil wir damit natürlich auch vielleicht Parteien stärken, die kritisch angesehen werden, sage ich jetzt mal. Und ich setze mich für sichtbare Veränderungen ein, auch im Stadtbild, sage ich jetzt mal. Nur für mich bedeutet dann eben Stadtbild, dass wir uns das Thema Sauberkeit zum Beispiel auch mal anschauen. Das gehen wir auch gerade mit der AWG und mit dem Grünflächenamt gezielt an und um da eben auch vielfältig Themen für die Menschen sichtbar zu machen, was Wandel bedeuten kann.
Ich würde gerne noch mal einmal auf das Thema Wohnen zurückkommen oder noch mal einmal tiefer einsteigen. Das ist ja für viele Menschen einmal Wohnraum ein Thema und dann natürlich auch das ganze Thema der Nebenkosten, Steigerung und so weiter, ein großer Sorgenfaktor geworden. Nimmst du hier eine strukturelle Veränderung wahr und wenn ja, wo sind eure, wenn ich das so sagen darf, politische oder auch verwaltungsratstechnischen Handlungsspielräume, die euch zur Verfügung stehen, wo man tätig werden kann und wo haben sie halt auch ihre Grenzen? Wie würdest du das einordnen, das Thema?
Also diese Sorge, die nehme ich auf jeden Fall bei den Bürgerinnen und Bürgern wahr. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich Kaufpreise in den letzten Jahren in Wuppertal entwickelt haben oder auch Mietpreissteigerungen in bestimmten Bereichen, obwohl wir grundsätzlich ja einen relativ niedrigen Mietspiegel haben im Vergleich zu anderen Kommunen, die umliegend sind. Aber nichtsdestotrotz steigen an der Stelle auch die Mieten. Und es gibt eben einfach Menschen in dieser Stadt, die können sich bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr leisten. Also auch Eigentum muss man sich leisten können. Und da müssen wir dann entsprechend aufpassen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass wir uns über neue Wohnformen Gedanken machen möchten. Denn früher, wenn man, ich sag mal, älter geworden ist, dann war der Lauf der Dinge mit Pech ist man irgendwie ins Altenheim gebracht worden und dann hat man da sein Leben arm verbracht. Das ist aber eigentlich eine Wohnform, das möchten ganz viele Menschen für sich selber gar nicht. Die wollen in ihrem Lebensumfeld bleiben. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie entwickeln wir denn Wohnen im Alter? Genau. Wie machen wir das möglich, dass Menschen, die nicht in ein Altenheim möchten, dass sie zu Hause irgendwie wohnen bleiben können? Da geht es um das Thema Barrierefreiheit. Da geht es um das Thema Nahversorgung, die wir sicherstellen müssen, damit dann eben auch Menschen mit Einschränkungen an Lebensmittel kommen, dass sie Ärzte aufsuchen können oder ähnliches und hat eben auch was mit sozialem Miteinander zu tun. Dann geht es auch Homeoffice, ist auch noch ein Beispiel. Früher sind immer alle Menschen zu ihrer Arbeit gefahren und heute ist es so, dass dann auch viele Menschen inzwischen zu Hause wohnen bleiben und Homeoffice machen. Also da ändert sich auch der Anspruch an Wohnraum, weil man dann natürlich auch Arbeitszimmer oder ähnliches braucht, um da den Ansprüchen vielleicht zu genügen, dass man bestimmte rechtliche Dinge einhalten muss oder ähnliches. Und auf der anderen Seite kommt dann aber das Problem, dass Flächen begrenzt sind. Und da müssen wir ganz genau aufpassen, wie wir da agieren.
Gibt's da Programme in Wuppertal? Also wie geht ihr das an politisch?
Also es ist so, dass wir ja die GWG auf der einen Seite haben, also das ist die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die hat ungefähr 2,5% der Wohnungen in Wuppertal. Da sieht man, das ist ein sehr geringer Anteil. Was wir also machen müssen in Wuppertal, und das tun wir auch gerade, ist, dass wir auf private Eigentümer zugehen, dass Baulücken vielleicht erschlossen werden, und da wollen wir gerade motivieren, dass man sich dann eben meldet, dass man diese Baulücken zuschließt. Wir sind gerade auch dabei, eine Stadtentwicklungsgesellschaft gemeinsam auch mit der Politik auf den Weg zu bringen, dass wir da eben auch mit privaten Investoren oder mit Projektentwicklern nochmal ganz andere Wege gehen können, um dann zu unterscheiden, machen wir an irgendeine Brachefläche vielleicht Wohnraum hin, der dringend benötigt wird, und wenn ja, welchen Wohnraum für junge Menschen, für ältere Menschen, für große Familien, da ist ja an vielen Stellen Mangelware, oder nutzen wir Flächen eben für wirtschaftliche Aspekte, da haben wir ganz großes Portfolio, und das bauen wir auch nach wie vor aus.
Haben natürlich auch große Chancen durch Digitalisierung. Du hast es ja gerade erwähnt, mobiles Arbeiten und Homeoffice führt ja auch dazu, dass Menschen mehr zu Hause sein können, dass Generationen länger zusammenbleiben können, und auch das Thema Betreuung, das geht uns ja auch als Arbeitgeber an. Das ist auch ein Thema für uns, wo wir versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen länger zusammenbleiben und auch die Möglichkeit haben, überhaupt da hinzubekommen, dass man das auch dann umsetzen können. Ein weiteres Thema, einmal das Wohnen, ist natürlich auch die Bewegung in unserer Stadt, also in deiner Stadt. Wie wird Mobilität auch verändert? Das ist auch natürlich ein Thema, wo viele dran zerren. Da geht es darum, was darf Parken kosten, weil wie ist Parkraum gemacht wird. Wir erleben das auch täglich, wenn wir mal eine Ladestation machen wollen und dafür fallen normale Parkplätze weg, was das für einen Aufstand teilweise auch ist. Der Takt der Busse ist eine große Diskussion. Es ist auch so, wenn Spuren mal wegfallen, um den öffentlichen Nahverkehr schneller zu machen. Das ist, wie viel kann man den Menschen aus deiner Sicht da auch an Veränderungen zumuten, und wann glaubst du, dass es dann auch irgendwie Widerstände gibt, dass Leute sagen, jetzt ist auch irgendwann Schluss, ich werde ein bisschen eingeschränkt und das passt nicht mehr zu meinem Welt- oder Lebensbild?
Ja, also Mobilität wird natürlich deswegen so emotional diskutiert, weil es direkt den Alltag der Menschen berührt. Und man ist Gewohnheitstier, kennt man vielleicht auch von sich selber. Und wenn dann große Veränderungen bevorstehen, dann macht sowas Angst, weil man vielleicht Gewohnheiten anpassen muss. Aber Gewohnheiten, die ändert man nicht innerhalb von 12 Stunden, sondern das ist ein Prozess. Und deswegen ist meine persönliche Einstellung, wenn wir Mobilität in Wuppertal ändern wollen, dann muss man das in einem akzeptablen Tempo eben für die meisten Menschen in dieser Stadt machen. Wenn man dann etwas über die Brechstange macht, dann führt das oft dazu, dass Leute dann, wenn sie negative Dinge sehen, weiß ich nicht, sie stehen dann vielleicht vermehrt im Stau, weil eine Spur wegfällt, dann ärgert das eben einfach Menschen. Und ich glaube, wir tun uns einen ganz großen Gefallen damit, wenn wir am Anfang kleinschrittiger vorgehen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht im Luisenviertel. Da hat man ein ganz kleines Stück gesperrt. Es gab vorher große Sorgen und
das ist ganz toll geworden.
Stände, genau. Und am Ende hat man festgestellt, es ist so toll geworden und mit Mehrwert verbunden.
Hätte man mutiger sein sollen?
Nee, ich glaube, man hätte nicht mutiger sein sollen. Wenn man zu viel gesperrt hätte, zu viel auf einmal gewollt hätte, dann hätte man vielleicht wieder die Menschen überfordert. Und wenn dann was schiefgegangen wäre, dann hätte ja die ganze Maßnahme wäre dann wieder eingestampft worden.
Ja, stimmt.
Deswegen glaube ich, wenn man den Menschen zeigt, dass Veränderung auch gut für sie ist, dass sie dann Vertrauen in große Veränderungen auch bekommen oder dass man vielleicht auch manchmal was ausprobiert. In der Vergangenheit haben wir dann immer den Fehler gemacht, dass wir das irgendwie als Reallabor vielleicht auch betitelt haben. Und Reallabor klingt schon so, als wäre man irgendwie so eine Maus in so einem Wissenschaftslabor als Forschungsobjekt, obwohl man ein lebender Mensch ist, einfach mit Sorgen, Ängsten und Wünschen. Und ich glaube, wenn wir dann aber den Menschen das Gefühl geben, erstens Partizipation, die können sich beteiligen, sehr frühzeitig in Prozessen, so wie wir das gerade bei den Parkraumkonzepten in der Nordstadt ja auch gemacht haben. Oder dass man, bevor man was endgültig beschließt, dass man einfach sagt, so pass auf, wir als Stadt glauben daran, wir haben die Zahlen vorliegen, das kann funktionieren, aber bevor wir das endgültig beschließen, könnt ihr euch selber das mal da reinfühlen, dass man dann eben nach 6 Monaten nochmal überprüft, hey, wie war das denn jetzt für euch? Und dass man da eben diese Ergebnisse nochmal für die Politik aufbereitet, bevor man dann endgültig sagt, das ist gemeinschaftlich für alle der richtige Weg, den wir einschlagen wollen, dann fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, glaube ich, mehr mitgenommen.
Also es kann sein, dass dieser kleine Teil am Laurentiusplatz und die Akzeptanz und die Freude, die jetzt alle daran haben, dazu führt, dass der kleinere Teil vielleicht auch nochmal ein größerer wird.
Eventuell. Also es gibt Menschen durchaus, die fordern, wir könnten doch noch mehr vom Luisenviertel autofrei machen. Das ist jetzt keine Entscheidung, die ich einfach treffen würde. Da muss man natürlich auch den Einzelhandel vor Ort sofort wieder mitnehmen, weil auch die haben natürlich wieder dann Sorgen und Ängste. Aber wenn das Wunsch der Politik ist, dass die Stadtverwaltung da gemeinschaftlich sich mit den Anrainern auf den Weg macht, mal zu untersuchen, wie sowas möglich gemacht werden kann, bin ich jetzt die Letzte, die sich dagegen verwehren würde, solange wirklich sich alle einig sind, dass wir uns gemeinsam auf diesem Weg sind und dass das nicht bedeutet, dass wir von oben nach unten was einfach durchbeschließen, sondern dass wir das machen, solange das für die Menschen den richtigen Mehrwert bietet.
Super.
Ich würde das Stichwort Gemeinschaft nochmal mit aufnehmen und zu dem Thema Energie kommen, Energiewende, weniger jetzt technisch oder finanziell und was, wie viele Baustellen gibt es dann in der Stadt und was ist das richtige Datum, wann es fertig sein soll und so, sondern eher mal diesen Spirit-Charakter nehmen. Also was kann denn Energiewende, weil Negatives haben wir jetzt, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre viel darüber gesprochen und kann auch darüber streiten, ob da aus Berlin alles so richtig gemacht wurde, was das Thema angeht. Aber das blende ich mal aus, sondern eher mal die Frage, Energiewende, da steckt ja auch viel Positives drin. Die Grundidee ist ja auch aus unserer Sicht die richtige und der Weg kann auch nur der richtige sein. Und wie kann man denn da einen Spirit reinbringen, der Spaß macht, der Lust auf diese Veränderung macht und die Energiewende in Wuppertal vorantreibt?
Also da haben wir natürlich auch wieder mehrere Akteure. Ich sage mal, auf der einen Seite macht ja die Stadt Wuppertal was. Da sind wir ja gerade dabei, die kommunale Wärmeplanung auf den Weg zu bringen. Das klingt aber natürlich für die Bürger wieder so abstrakt und unsexy, dass sie ja gar nicht wissen, was da jetzt gerade passiert, sondern das klingt dann wieder so theoretisch und oh, vielleicht wollen die mir irgendwas wegnehmen oder ähnliches. Und ich glaube, man kriegt dann mehr Spirit da rein, wenn man dann auch die Akteure mitnimmt, die das einfach machen, weil sie dieses Thema so zusätzlich lieben. Da gibt es ja Menschen, die sagen, hey, lass uns doch mal was Genossenschaftliches irgendwie machen, lass uns das gemeinsam irgendwie auf den Weg bringen und wir bauen alle zusammen als Bürger dieser Stadt zum Beispiel Photovoltaikanlagen und wenn die dann Erträge bringen, dann partizipieren wir da vielleicht irgendwie noch von. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dass wir diese Akteure sichtbar machen, die selber als gar keine offizielle Institution der Stadt versuchen, die Menschen zu überzeugen mit erfolgreichen Projekten, dann kann das auch dazu führen, dass dann auch skeptische Bürger sich mehr angesprochen fühlen. Weil es macht immer einen Unterschied, macht das jetzt die Stadt in so einer offiziellen Rolle oder machen das einfach Bürger freiwillig, weil sie an dieses Thema glauben.
Wo erlebst du aktuell die härtesten Zielkonflikte so zwischen diesen Themen Klimaschutz, Bezahlbarkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt?
Das merke ich beim Wohnraum schaffen tatsächlich am meisten. Weil wir alle haben ja irgendwie den Anspruch, dass wir nachhaltig bauen wollen. Wir wollen Niedrigenergiehäuser, am liebsten mit grünen Fassaden, grünen Dächern. Wir möchten Photovoltaikanlagen, dann soll das Ganze noch so gebaut werden, dass dann auch Regenwasser irgendwie versickern kann, damit das nicht irgendwie auf Nachbargrundstücken zu Überschwemmungen führt oder ähnliches, mit Wärmepumpen und allem Pipapo. Aber Baukosten sind extrem hoch aktuell und zwar schon ohne Klimaschutzaspekte. Und wenn wir eben heute einen neuen Wohnraum schaffen wollen und dann eben sagen, wir wollen aber dieses völlig nachhaltige Konstrukt, dann führt das heute zu sehr hohen Mieten, wenn wir das umsetzen würden. Und hohe Mieten können sich ganz viele Menschen in dieser Stadt nicht leisten. Das heißt, aktuell ist Klimaschutz eher für reiche Menschen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich so schade, weil Klimaschutz betrifft uns alle und wir müssen das als Politik, und damit meine ich nicht mal die Stadt Wuppertal, sondern das muss die Bundespolitik eher auf den Weg bringen, dass Klimaschutz für alle erlebbar ist. Also auch wenn man sich mal Förderprojekte anschaut, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den ich dann an der Stelle mitbringe. Dann gibt es eben Förderprogramme, wo man sich drauf bewerben kann, wenn man eben umsteigt auf Photovoltaikanlagen oder ähnliches. Aber wer partizipiert denn von diesem Förderprogramm? Das sind Menschen, die das Geld haben, vielleicht auf ihre Häuser Photovoltaik zu machen, damit sie vielleicht zukünftig in dem Bereich sparen. Andere können nicht daran teilnehmen, weil die sich vielleicht für ihren kleinen Balkon, den die haben, diese Anlage nicht mal leisten können beispielsweise. Und hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wenn Förderprogramme auf den Weg gebracht werden von Bund oder auch von Land, dass man dann da auch guckt, wie kriegt man denn den Zugang für Menschen, für die das besonders hilfreich wäre und die dann auch sehr davon partizipieren, wenn sie bei den Energiekosten sparen können.
Miriam, politische Arbeiten oder auch dein Alltag, der, ich sag mal, leidet ja inzwischen schon unter extremen Zeit, Erwartungsdruck. Mhm. Ihr habt eine unmittelbare Transparenz durch Social Media und so weiter. Also man kann auch nicht mal Dinge mal atmen lassen, sondern es ist ja sofort da, was an Argumenten ausgetauscht wurde. Mhm. Es ist in der Öffentlichkeit, der Erwartungsdruck steigt natürlich durch diese Art der Kommunikation und der Transparenz, die grundsätzlich ja gut ist, aber sie erschwert auch einiges. Mhm. Wie hältst du da deinen Kompass in der politischen Arbeit? Wie gehst du damit um? Wie findest du da deinen Weg?
Also für mich ist immer wichtig, dass ich am Ende hinter Entscheidungen, die ich treffe, wirklich stehe. Wenn man als Oberbürgermeisterin irgendeine Entscheidung trifft, dann gibt es immer jemanden, der gegen diese Entscheidung ist. Wenn ich jetzt als Beispiel nehme das Thema Stadtsauberkeit, dann setze ich mich gerade im hohen Maße dafür ein, dass vielleicht Plätze, die von vielen Menschen besucht werden, dass sie ordentlich, dass sie gepflegt aussehen. Und da machen wir momentan zum Beispiel so ein Wildwuchsteam haben wir da gegründet, das dann vielleicht auch mal Unkraut wegmacht. So, es gibt ganz viele Menschen in Wuppertal, die sagen, die finden das richtig gut, weil wenn die ihren Garten persönlich zu Hause auflegen, machen die auch Unkraut weg. Aber in dem Moment gibt es eben einfach Menschen, die sagen, wie kannst du denn das Unkraut wegmachen, wie Löwenzahn beispielsweise, weil das ist ja auch Nahrung vielleicht für Tiere in dieser Stadt beispielsweise. Und das ist dann halt eben so ein Aspekt, wo man dann halt eben sagen muss, ich kann es nicht allen Menschen in dieser Stadt recht machen, also muss ich sagen, das ist die Entscheidung und ich muss aushalten, dass es einfach Menschen gibt, die das doof finden. Und das ist dann eben mein politischer Kompass, dass ich halt authentisch hinter meinen Entscheidungen stehe und solange ich die Argumente vertreten kann, mache ich das dann eben einfach. Und alle 5 Jahre haben dann die Menschen dieser Stadt Gelegenheit, zu äußern, ob sie das gut oder nicht so gut fanden.
Gelingt uns das schon gut? Also es ist so, dass das nehmen wir die Menschen schon inhaltlich genug mit. Man kann dich ja auch Social Media auch, kann man auch immer wieder erfahren, was du vorhast und was so in dir vorgehen. Also ist das jetzt schon genug, dass man meint, jetzt hat man schon so einen Flock gesetzt, dass jeder auch der Interesse hat, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil es ist ja irgendwie gefährlich, wenn Vertrauen so umkippt in Skepsis oder in Ablehnung.
Auch da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen den verschiedenen Menschen in dieser Stadt. Also ich glaube, dass Menschen, die sich für Politik interessieren, die vielleicht auch die richtigen Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen sind, wenn es um so Partizipationsprozesse geht, die haben verstanden, die können mich anschreiben, ansprechen und ich interessiere mich dafür, was die sagen und ich nehme das auch mit in meine politische Arbeit. Aber es gibt immer einen Bodensatz, auch in Wuppertal, an Menschen, die wissen das gar nicht, was wir machen. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass ich Oberbürgermeisterin bin. Das ist auch in Ordnung, dass sie das nicht wissen.
Das gibt's doch gar nicht.
Das gibt's nicht, genau. Und da muss ich noch einen Weg finden, wie erreiche ich diese Menschen. Und da bin ich gerade auch dabei, verschiedene Formate noch zu entwickeln, wo ich sage, ich warte nicht darauf, dass die Menschen zu mir kommen, dass die mir bei Social Media folgen, sondern ich muss zu den Menschen gehen, in die Quartiere, muss sie aktiv ansprechen, sichtbar sein und sagen, hey, ich möchte wissen, was euch beschäftigt. Und dann muss man aber auch entsprechend liefern mit kleinteiligen, vielleicht sehr wirksamen Maßnahmen, um auch zu zeigen, guck mal, hier geht's nach vorne. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann bewegt sich einfach was. Und diese Menschen erreichen wir aus meiner Sicht heute noch nicht. Und da sind wir auch gerade dabei, unsere Bürgerbeteiligungsprozesse nochmal anzupassen, dass sie einen aufsuchenderen Charakter bekommen und mehr Beteiligungsmöglichkeiten möglich werden.
Spannend. Es gibt so eine Diskrepanz, die erleben wir in unserer Branche auch, Energie, Mobilität, wie auch immer, dass es so eine Diskrepanz gibt oder auch unterschiedliche Wahrheiten, kann man schon fast sagen, zwischen Bundespolitik, Landespolitik und dann der lokalen Realität, der lokalen Wahrheit, die einen dann operativ trifft, wenn man dann wieder zu Hause ist und mit der echten Welt konfrontiert wird. Wenn du dir was wünschen dürftest, welche Themen würdest du sagen, die nehme ich Bund oder Land weg, das kann ich hier zu Hause viel besser alleine entscheiden oder machen?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass eigentlich in fast allen Themengebieten eine Kommune selber entscheiden kann, was sie für sie am besten ist. Es ist ja auch gar nicht so, dass die Kommunen in jeglicher Hinsicht miteinander vergleichbar sind, sondern jede Kommune hat ganz eigene Herausforderungen, schon alleine aufgrund der Tatsache, weil vielleicht unterschiedliche Kommunen in der Vergangenheit Schwerpunkte gesetzt haben. Das heißt, die eine Stadt wie Wuppertal, die muss jetzt vielleicht aktuell viel Schulraum schaffen. Und es gibt vielleicht andere Kommunen, die haben das in den letzten Jahren schon gemacht. Und dafür müssen die vielleicht gerade ganz viele ihrer Sporthallen neu bauen, weil die dafür einfach einen Investitionsstau angebaut haben. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir finanziellen Spielraum bekommen als Kommune. Und da gibt es da ganz viele Menschen, Kommunen, die sich da zusammensetzen, gemeinschaftlich auch Forderungen formulieren, die ich auch unterstützen möchte, ganz deutlich. Das Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, der Städtetag insgesamt, die formulieren das, wo die dann beispielsweise vom Land erwarten oder fordern vielmehr, dass es einen höheren Eigenanteil gibt, der zur freien Verfügung gestellt wird, anstatt dass alles immer nur in Fördertöpfen landet, wo man sich drauf bewerben muss. Dann hat man Pech und kriegt sich vielleicht nicht. Kommunen können sich oft auch die Eigenanteile gar nicht mehr leisten. Also bewerben sie sich nicht auf Fördertöpfe, obwohl sie eigentlich Geld daraus benötigen würden, weil vielleicht das Projekt daraus wichtig ist, was man dann umsetzen könnte. Und das ist halt so eine Herausforderung. Also ich würde mir wünschen, mehr Geld, was wir zur freien Verfügung haben und dass wir die Sachen selber umsetzen können.
Wenn du jetzt ans Ende deiner ersten 5 oder 2. 10 Jahren Legislatur oder Amtszeit denkst, was muss deiner Stadt gelungen sein, damit dieser Wandel so nicht nur verwaltet wird, sondern auch aktiv gestaltet werden kann?
Also ich bin ja gerade dabei, den Wuppertalplan auf den Weg zu bringen. Der soll ja zum Jahresende fertig sein, dass die Politik den dann auch beschließen kann. Und das gestalte ich ja so aus, das ist ja die Besonderheit an diesem Wuppertalplan, dass ich nicht daherkomme und sage, das ist mein Wuppertalplan als Oberbürgermeisterin, sondern das ist unser gemeinschaftlicher Wuppertalplan. Die Idee, wo wollen wir mit unserer Stadt in den nächsten 15 Jahren hin? Und dann können immer eben die Leute, die Politik, die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt mitentscheiden, in welcher Stadt sie sich in 15 Jahren wohlfühlen. Und darauf möchte ich ja auch die Arbeit der Stadtverwaltung ausrichten, wenn es darum geht, wenn wir Projekte priorisieren beispielsweise, wenn wir Ideen entwickeln, passt das zu unseren Zielbildern, zu unseren Herausforderungen. Und wenn wir dann in 5 Jahren so weit sind, dass die Leute eben dann tatsächlich sehen, dass wir dieses Zielbild dann auch erreichen können, dann ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil wir dann halt eben dieses 15-Jahres-Ziel auch gemeinschaftlich erreichen können und dann gucken wir mal, wie es dann an der Stelle weitergeht.
Es gibt ja in deinem Alltag in der Stadt ganz, ganz viele Themen, die auch nicht vergnügungssteuerpflichtig sind.
Auf gar keinen Fall.
Ich finde aber, du strahlst unglaublich viel Lebensfreude, Motivation auch aus, was sehr positiv, glaube ich, auch ist für das Amt. Aber was motiviert dich dazu oder was bringt dich dazu? Weil wir wollen in dem Podcast immer positiv enden. Was ist dein Geheimrezept, um auch bei den schwierigen Themen, wie gerade gesagt, ein Lächeln zu behalten und morgens freudig in den Tag zu starten?
Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr pathetisch, aber es ist wirklich die Wahrheit. Also ich mache Politik für die Menschen in dieser Stadt. Und das, was ich mir immer vor Augen führe, ist, wenn ich meinen Job nicht gut mache, dann leiden 365.000 Menschen darunter. Und manchmal sind Sachen schwierig, langwierig, dann ärgert man sich vielleicht auch mal an einem Tag, weil irgendwas nicht so geklappt hat, was man sich vorgenommen hat. Aber ich weiß halt eben, wenn dann ein positives Signal für die Bürgerin da ist, man hat ein Projekt abgeschlossen, das muss jetzt keins sein, was ich initiiert habe, weil manchmal dauern ja auch Projekte, die sind dann aus der Vergangenheit und ich darf dann jetzt das Bändchen durchschneiden. Aber dann merkt man so viel Dankbarkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und das hält mein Lächeln dauerhaft in meinem Gesicht, weil das ist das, was ich erreichen möchte. Dass die Menschen in dieser Stadt glücklich sind, dass sie ein besseres Leben haben. Und es gibt dann halt eben diese vielen Menschen, die sich in der Stadtgesellschaft einsetzen. Das ist auch eine ganz große Besonderheit. Viele Ehrenamtler, die Ideen entwickeln und ja, die motivieren mich jeden Tag gut gelaunt durch die Gegend zu laufen.
Vielen Dank, liebe Miriam, für deine Einblicke, deine Perspektiven und vor allen Dingen für deine tolle Energie für unsere Stadt. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, empfehlt uns weiter, abonniert uns und hört immer wieder rein, macht Werbung für uns. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank auch von mir, liebe Miriam. Das war der Podcast mit Haltung und Trocken. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt im Gespräch. Vielen Dank, alles Gute, tschüss.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomski. In der nächsten Folge begrüßen wir Felix Schulz von Thun, Leiter der Initiative CEO der Zukunft. Mit ihm sprechen wir darüber, wie Führungskräfte wachsen. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.